Die diesjährige Allianz-Gebetswoche steht unter dem Thema Einheit. Ein wunderbares Thema und ich möchte einsteigen heute Abend mit einem Zeugnis eines Priesters, dem Apostel Wiens. Clemens Hofbauer hat im 17., 18. Jahrhundert gelebt, in Wien gewirkt. Und eines Tages geht Clemens Hofbauer mit seinem Hut durch eine Gaststätte. Er möchte Geld sammeln für die Armen. Und dabei kommt er zu einem Mann, der alles hasst, was mit der Kirche zu tun hat. Und der fährt ihn an: Wie kommen Sie dazu, mich um Geld zu bitten? Und dieser Mann spuckt dem Priester Hofbauer mitten ins Gesicht. Ja, wie reagiert man so, ja? Der Priester, er zieht ruhig ein Taschentuch aus seiner Hose raus, macht sich das Gesicht sauber und sagt dann: Das war für mich. Nun geben Sie mir bitte noch was für die Armen. Und es wird berichtet, dass der Mann so beeindruckt war, dass er sein ganzes Portemonnaie in den Hut ausgeschüttet hat. Eine kleine Geschichte, die davon erzählt, wie ein Christ so erfüllt ist mit Demut und Geduld, dass er auch diesen Widerspruch der Menschen erduldet und trotzdem mit Liebe antworten kann. Denn so kommst du ans Ziel. Mit Demut, mit Sanftmut und mit Geduld. So kommen wir ans Ziel. Diese drei Dinge sind uns heute Abend aufgegeben. Denn so kommen wir ans Ziel zur Einheit. Im Epheserbrief haben wir gehört am Sonntag, ich lese uns nochmal den Abschnitt vor, Kapitel 4. Paulus schreibt: Ich, der Gefangene im Herrn, ich ermahne euch, ein Leben zu führen, das der Berufung würdig ist, die an euch erging. Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen seid zu einer Hoffnung in eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Ein wunderbares Wort unseres Herrn, der Epheserbrief. Ein wunderbares Wort über die Einheit von uns Christen. Am Sonntag, einige waren, denke ich, da, die meisten habe ich ganz stark gemacht, dass die Einheit der Christen nichts menschlich Gemachtes sein kann. Nicht, ob wir uns gut leiden können, ob wir dieselben Interessen haben oder uns irgendwie gut verstehen, ist entscheidend für die Einheit der Christen. Das Entscheidende an der Einheit der Christen ist, dass sie uns gegeben und geschenkt und vorgegeben ist in Jesus Christus. Das ist das Erste und Wichtigste und das ist auch heute die Voraussetzung. Wir können nämlich nichts dazu tun, so sehr wir uns anstrengen, auch mit Demut und Geduld und alles, was ich heute Abend sagen werde, zur Einheit selber kann ich nichts dazu tun. Paulus schreibt das so wunderbar: Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren. Bemüht euch, die Einheit zu bewahren. Das heißt, die Einheit ist schon da, nämlich durch den Geist. Und unsere Aufgabe ist es, sie zu bewahren. Aber bewahren heißt nicht herstellen. Das ist was ganz anderes. Unsere Berufung, das war am Montag, denke ich, das Thema. Ich weiß nicht, wer da sein konnte. Das ist unsere Berufung, in der Einheit zu leben und nicht nur zu sagen, die Einheit ist da, sondern auch zu wachsen in der Einheit. Wir sollen würdig leben, angemessen, wie es der Einheit von Jesus entspricht. So sollen wir uns verhalten. Und heute Abend sind uns dazu drei Dinge gegeben, nämlich die Demut, die Friedfertigkeit und die Geduld. Wirklich ist es die Demut, die Sanftmut und die Langmut. Das sind diese drei Dinge, die uns helfen, in der Einheit zu wachsen. Dreimal Mut steckt da drin, das fand ich ganz interessant. Demut, Sanftmut und Langmut. Zu allem gehört der Mut, sich auf Gottes Gnade zu werfen und allein auf ihn zu vertrauen. Mit dreimal Mut wird es hell in der Welt. Mit dreimal Mut wird es hell in der Einheit der Christen. Ich habe für mich so dann gedacht, Hellmut. Ja? Also es wird durch den Mut hell. Nicht durch die Demut, durch die Sanftmut und durch die Langmut wird es hell. Wie ein Hellmut. Das ist ein schöner Name. Dreimal Mut. Das sind drei Wege, wie wir die Einheit, die Jesus schenkt, leben können. Und nicht nur können, sondern auch sollen und müssen. Das Evangelium ist ein Geschenk, aber es hat auch einen Ernst dahinter. Die Einheit ist nicht beliebig zu gestalten, sondern wir sind aufgefordert und ermahnt, darin zu wachsen. Diese drei Dinge, Demut, Langmut und Sanftmut, sind drei Grundverhaltensweisen in der Nachfolge. Sie ermöglichen echte Gemeinschaft. Es sind Vitamine für die Einheit. Vitamine sind gesund, die sind wichtig für unseren Körper. Und so sind diese Verhaltenseigenschaften Vitamine für die Einheit, für das Miteinander. So bewahren wir die Einheit des Geistes. Und das gilt für alle Formen von Gemeinschaft. Angefangen von der Ehe, kleinste Zelle von Gemeinschaft Mann und Frau. Dort ist Demut und Langmut und Sanftmut genauso wichtig wie in der Familie, wie in der Nachbarschaft, wie unter Freunden, wie unter Kollegen. Genauso wichtig wie in der Gemeinde und in der Allianz. Überall, wo wir als Menschen zusammenkommen. Demut, Sanftmut und Langmut, eine Charakterschule auf dem Weg der Heiligung bis in die Ewigkeit, in den Himmel. Und bis dahin werden wir auch damit nicht fertig. Die meisten unter uns sind etwas älter als ich, auch schon länger mit unserem Herrn unterwegs. Und trotzdem sage ich, keiner von uns ist fertig. Mit der Demut, mit der Sanftmut, mit der Langmut. Wir bleiben alle Schüler, auch wenn wir lange die Schule beendet haben. Aber die Schule in der Heiligung, oh ja, in der Schule Jesu sind wir bis zur Ewigkeit. Und da gilt es auch nicht zu sagen, na mit der Sanftmut habe ich es nicht so, das ist nicht so meins. Das mag ja sein. Oder mit der Geduld. Ich bin auch nicht der Geduldigste im Auto. Aber dann gilt es nicht zu sagen, das ist nicht meins, ich suche mir was anderes. Das ist uns vorgegeben. Gib nicht auf, lass dich drauf ein, das ist der Weg, der uns vorgegeben ist. Es sind drei große Übungsfelder. Und ich beschränke mich heute auf eins. Ich werde heute die Demut in den Mittelpunkt stellen. Warum? Weil sie als erstes genannt ist. Aber weil sie sich mir auch aufgedrängelt hat. Weil ich denke, dass sie der Schlüssel zur Einheit ist und auch für die anderen Dinge. Ich glaube, dass die Demut für uns alle wichtig ist und für mich selbst auch. Die Demut ist für mich selbst auch ein großes Lernfeld. Die Demut wollen wir heute in den Blick nehmen. Ein Freund von mir, der auch Pfarrer ist in der Nähe von Stolberg, mit ihm habe ich die Ausbildung gemacht, Vikarsausbildung in Wittenberg. Wir haben ein bisschen abends immer Tischtennis gespielt. Und er hat immer einen Spruch gebracht, den ich mir gemerkt habe, zur Demut. Er hat immer gesagt, in Demut macht mir keiner was vor. Wie symptomatisch das ist, ja, in Demut, da macht mir keiner was vor. Ja? Ist überhaupt nicht demütig, ja. Und das Wort Demut hat in unserer heutigen Ellenbogengesellschaft und Egoismus GmbH unserer Zeit auch keinen guten Klang. Wenn eine Fußballmannschaft oder eine Handballmannschaft deutlich verloren hat, da steht am nächsten Tag in der Zeitung große Demütigung. Oder Menschen werden heute niedergemacht, demütigt. Oh, was war das für eine Demütigung für den. So reden wir heute über die Demut. Und es war früher genauso. Die Demut, die kam damals zur biblischen Zeit. Vor allem für Sklaven wurde das benutzt, dieses Wort der Demut. Demut, das ist niedrig, das ist klein, das ist gering geachtet, das ist schwach, geknechtet, unbedeutend. Das ist Demut. Demut und Niedrigsein galt damals und heute nicht so wunderbar. Galt damals wie heute als nicht so populär. Es galt es zu vermeiden und das möchte auch heute kaum jemand sein. Die Demut ist eine Provokation für den modernen Menschen. Und trotzdem rede ich heute Abend über die Demut und ich rede davon als etwas Gutes und Erstrebenswertes. Wer die Bibel studiert, der wird merken, es gibt manche Männer, die als demütig beschrieben werden. Ausdrücklich wird gesagt zum Beispiel, und Mose war ein demütiger Mann. Das Gleiche wird über Paulus und Jesus gesagt. Und diese drei, nur als Beispiel, sind vielleicht noch mehr. Mose, Paulus und Jesus sind in unseren Augen nicht gerade die, die sehr schwach und gering sind. Das sind echte Männer im Herrn. Ja? Das sind nicht die größten Schwächlinge. Es gilt für uns also erstmal zu lernen und zu hören, was ist die Demut nicht? Weil ich glaube, die Demut wird bis heute von vielen ganz falsch verstanden. Die Demut ist nicht Selbstverachtung. Die Demut ist nicht ein sich selbst klein machen oder leugnen des eigenen Wertes. Demut ist nicht, ich kann mich nicht selber annehmen. Demut ist nicht, sich selber nicht zuzutrauen und feige zu sein. Demut ist nicht, alles schweigend hinzunehmen und immer klein beizugeben nach dem Motto, es ist halt so, ich kann nicht dafür. Demut ist nicht, nur das zu machen, was andere sagen. Demut ist nicht, meine Gaben zu verbergen, meine Stärken zu leugnen, meine Persönlichkeit aufzugeben. All das ist keine Demut. Das Problem ist aber, dass viele Menschen so sind und auch denken, dass sie demütig sind. Und das noch größere Problem ist, dass die andere Seite der Menschen genau das Gegenteil ist. Selbstverwirklichen, egoistisch, überschätzen sich selbst, denken nur von sich besser als andere, denken vor allem nur an sich, sind narzisstisch und hochmütig. Hochmut, das Gegenteil von Demut. Und der Hochmut ist wahrscheinlich die Ursünde. Ich bin der Mensch. Wer ist denn Gott? Wer sind denn die anderen? Ich bin der Mensch. Wahrscheinlich die Ursünde. Von daher ist die Demut so wichtig. Und das Problem ist, dass nicht alle, aber wahrscheinlich die meisten Menschen entweder auf der einen Seite runterfallen oder auf der anderen. Die falsche Demut in die Selbstverachtung oder in die Selbstüberschätzung. Die wahre Demut weiß nicht, dass sie demütig ist. Die wahre Demut weiß gar nicht, dass sie demütig ist, wie das Auge alles sehen kann, wenn es gute Augen sind, ja? Wie das Auge alles sehen kann, aber sich selbst nicht. So die Demut weiß selber nicht, dass sie demütig ist. Demut heißt, sich nicht zu vergleichen mit anderen und nicht daraus seinen Wert zu ziehen. Ach, ich bin schlechter als der. Oder, oh, ich bin aber besser als der. Beides Irrwege. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 12, wenn ich zu leise werde, einfach bitte sagen. Ja, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Einfach Bescheid geben. Ich gebe mir Mühe, aber der Raum ist nicht so groß, aber ich merke, also einfach melden, ja? Paulus schreibt, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jeden unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Ich war letzten Sommer, bevor wir nach England gereist sind, da sind wir so unterwegs gewesen, sind nicht in einem Stück durchgefahren. Wir haben übernachtet irgendwo in Westdeutschland, in irgendeinem Kloster oder so. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Aber ich erinnere mich, es war die erste Nacht, wo wir unterwegs waren. Und da war auf einem Flur hing ein Bild. Und da war irgendwie ein Mensch und der hatte irgendwie zwei was in der Hand. Und links, da stand irgendwie Staub dran. Staub. Und rechts Gold oder König, irgendwie so. Auf der einen Seite Staub und auf der anderen Seite Gold oder König. Und drunter stand irgendwie der Satz, der Mensch ist beides. Er ist Staub und er ist König. Beides gilt. Wenn ich nur eins in den Blick nehme, dann wird es gefährlich. Wenn ich nur Staub bin, dann schätze ich mich zu klein ein. Wenn ich nur denke, ich bin der König, dann überschätze ich mich. Ich brauche immer beides. Ich bin nur Staub. Wer bin ich denn? Im Vergleich zur Ewigkeit, zum Universum. Was bin ich denn mit meinen paar Jahren hier? Und gleichzeitig, ich bin Geschöpf Gottes. Ich bin Geschöpf des Lebendigen. Ich bin geliebt und wertvoll bei ihm. Das ist Demut. Sich nüchtern und realistisch selbst einzuschätzen. In welcher Position bin ich denn vor Gott und den Menschen? Ich bin gering in Bezug zum allmächtigen Gott. Und zugleich, ich habe eine Würde. Denn ich bin nicht nur Staub, sondern ich bin Staub des lebendigen Gottes, der seinen Geist in mein Leben hineinhaucht. Demut heißt, ich erkenne an, Gott ist allmächtig, Gott ist der Herr. Das ist Demut. Ich weiß, wer der echte Herr ist, wer wirklich auf dem Thron sitzt. Das bin nicht ich. Wir haben heute so viele, die nur noch König sein wollen und Herrscher. Wo ich mich unter die Hand Gottes gestellt sehe, wo ich meine eigene Unvollkommenheit, auch meine eigene Schuld sehe, einsehe, wo mir klar wird, dass das Urteil über mein Leben, über meinen Rang und meinen Wert und auch über den anderen nicht von mir abhängt und auch niemanden anderem zusteht, sondern allein dem Herrn, dann kann ich mein egoistisches Ich-Bezognes, ich muss was aus mir machen, ich muss mir etwas beweisen und den anderen, dann kann ich dem absagen. Ich kann mich in Dienst und Hingabe für Gott und die Menschen einsetzen. Ich muss mir meinen Wert nicht erarbeiten und erstrampeln. Ich muss nicht erst was leisten, dass ich etwas wert bin. Ich bin bei Gott etwas. Sein Geschöpf durch Christus, sein geliebtes Kind. Das hebräische Wort für Demut heißt übersetzt sich beugen, herabbeugen. Sich unter den Plan Gottes beugen. Demut ist, so habe ich eine schöne Definition gefunden, Demut ist Neigung vor Gott und Zuneigung zum Menschen. Demut ist Neigung vor Gott und Zuneigung zum Menschen. Das deutsche Wort Demut und das deutsche Wort Dienen haben den gleichen Ursprung, sind miteinander sehr verwandt. Demut und Dienen gehören zusammen. Demut ist der Mut zum Dienen. Ich habe so über das Wort Demut nachgedacht und je länger ich nachdachte, desto deutlicher wurde mir Demut. Es ist ja nicht die Armut, nicht die B-Mut, nicht die C-Mut, sondern die Demut. Ja? A stellt sich immer vorne ran, ja? Die Demut ordnet sich ein. Sie erhebt sich nicht über andere. Sie dient, weil sie weiß, der Herr regiert. Demütige Menschen sind aufrechte Personen, weil sie von Gott gewürdigt sind und sie sind geneigte Menschen, weil sie diese Liebe weitergeben können. Ich habe überlegt, welche Menschen sind demütig? Wo habe ich demütige Menschen erlebt? Und jeder kennt solche Leute, die nichts aus sich groß machen. Das sind ja oft nicht die, die am lautesten sind oder sich in den Mittelpunkt stellen. Die sind es oft am wenigsten. Es sind meistens die Stillen, die aber sich trotzdem nicht zurückziehen, sondern aktiv in den Dienst gehen. Jedem fallen vielleicht Menschen ein. Als ich überlegt habe, ist mir eingefallen, dass vor allem die Christen, die wir in England auf dem Bruderhof kennengelernt haben, dass die viel von Demut verstanden haben. Ich habe selten dort in England in einer christlichen Lebensgemeinschaft auf dem Bruderhof Christen kennengelernt, die in der Demut so gewachsen sind wie da. Der eigene Wille war da, aber er war nicht das Entscheidende. Da waren studierte und sehr, sehr kluge Leute, Ärzte und was weiß ich. Und wenn jemand gebraucht wurde für die Betreuung der Kinder, ein behindertes Kind oder zum Saubermachen, dann hat er das gemacht. Da war keiner, der etwas aus sich machen wollte, der seine Karriere irgendwie sich verwirklichen wollte. Und wenn jemand in Australien gebraucht war und die Familie angefragt wurde, da ging es in der Woche los. Und das ist nicht so einfach. Es ist ja nicht, dass dann alle Hurra schreien. Man richtet sich ein am Ort mit dem Klima. In Australien ist es nicht so gemütlich oft wie in unserem Europa. Aber die Leute haben das gemacht. Die sind umgezogen, wo sie gebraucht sind. Sie haben den Beruf gewechselt, wo sie gebraucht sind. Also eine Art von Gehorsam, von Dienst, von Demut, von Hingabe hat mich beeindruckt. Sie haben damit gerungen, das waren keine Maschinen. Aber immer wieder die Entscheidung, es geht nicht um mich. Ich möchte mich einbringen für Gott und für die Menschen. Demütige Menschen sind beeindruckend. Oft wissen sie es selber gar nicht. Ein Professor hält einen Vortrag über die Demut. Er sagt sehr, sehr viele sehr, sehr kluge Sachen. Und am Schluss, nachdem er sehr, sehr viele sehr kluge Sachen gesagt hat, sagt der Professor in seinem Vortrag über die Demut: Und übrigens, das beste Buch über die Demut, das ist von mir. Hat den ganzen Vortrag kaputt gemacht. Das beste Buch über Demut, das ist meins. Ist so absurd. Aber genau so ist es. Ich weiß nicht, wer von uns C.S. Lewis kennt. Ein Christ, der den Glauben verteidigt hat im letzten Jahrhundert. Er hat ein Buch geschrieben, Dienstanweisung an einen Unterteufel. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Es ist eine fiktive Geschichte, ausgedacht, aber die sehr deutlich macht, es wird so beschrieben, wie die bösen Mächte versuchen, die Christen vom Glauben abzubringen. Ja? Unterteufel sind so die Gehilfen des Satans. Wie die versuchen, die Christen vom Glauben abzubringen. Und jedes Mal scheitert das. Ja? Und damit wird Gott in diesem Buch so groß gemacht. Ist ein ganz wunderbares Buch. Ein Beispiel möchte ich kurz berichten davon. C.S. Lewis, er berichtet von einem Unterteufel, so heißt es dort, der seinem Chef einen Patienten meldet. Also ein Christen. Ein Christen, bei dem er überhaupt nichts ausrichten kann. Alle Mühe ist vergeblich. Und da gibt ihm der Satan eine neue Dienstanweisung. Er sagt, für den Augenblick sehe ich nur eine Möglichkeit. Dein Patient ist demütig geworden. Hast du ihn auf diese Tatsache schon aufmerksam gemacht? Und so der Satan weiter, alle Tugenden verlieren für uns Teufel an Schrecken, sobald sich der Mensch ihres Besitzes bewusst wird. Diese Erkenntnis trifft in besonderem Maße auf die Demut zu. Packe also deinen Patienten in dem Augenblick, wo er gerade schwach ist, und schmuggle dann in seine Gedanken die angenehme Erwägung ein: Wahrhaftig, ich bin demütig geworden. Und du wirst sehen, fast unverzüglich wird sich der Stolz zeigen. Der Stolz über die eigene Demut. Und dann kannst du an ihm arbeiten, an dem Christen. Das finde ich sehr, sehr weise. Das ist die große Gefahr. Alle Früchte des Geistes, alle Werke des Glaubens, der Heiligung, alles Gute wird vom Stolz überrollt. Wir kennen alle das Kapitel 1. Korinther 13, wo Paulus über die Liebe spricht. Und oft ist es so ein bisschen romantisch, sentimental, ja? Aber das ist genau das, was dahinter steckt. Du kannst Berge versetzen und Sprachengebet haben und Glauben und Prophetie und alles. Wunderbar, alles gut. Aber wenn die Liebe nicht da ist, wenn die Demut nicht da ist, alles kaputt. Das ist die große Gefahr. Die wahre Demut weiß nicht, dass sie demütig ist. Wenn sie es wüsste, würde sie sofort hochmütig werden. Es gibt ein Sprichwort, zu viel Demut ist Hochmut. Zu viel Demut ist Hochmut. Und da ist was dran in dem Sinne, dass es auch für uns eine große Gefahr ist. Es gibt verschiedene Etappen in der Demut. Deswegen sind wir alle Schüler und egal, wo wir stehen. Aber am Anfang, wo wir gesagt haben, Demut ist keine Selbstverachtung oder dass ich zu gering von mir schätze oder dass ich zu hochmütig bin, ja, das haben wir geklärt. Das ist die erste Etappe. Und wer dann aber wächst in der Demut, der hat dann die Gefahr, hochmütig über seine Demut zu werden. Und das geht uns in allen Glaubensdingen so. Wer denkt, er hat einen tollen, starken, guten Glauben, der wird schnell stolz. Das ist eine große Gefahr, weil dann bin ich nicht mehr abhängig vom Herrn, sondern dann bin ich wieder, der auf dem Thron sitzt. Das ist eine ganz große Gefahr für uns Christen, die wir schon lange dabei sind. Das schleicht sich manchmal so rein. Bei vielen guten Dingen, mir geht das manchmal selber so, dass man dann manchmal denkt, an dem Punkt, ich habe auch meine Schwächen, aber bei dem Punkt, da bin ich ganz gut. Ja? Das habe ich ganz gut begriffen, da weiß ich Bescheid. Ja, da kenne ich mich aus. Oh, und dann wächst der Stolz. Und geistlich sofort wieder kaputt. Ganz gefährlich. Deswegen ist die Demut so raffiniert. Weil wir immer wieder vom Pferd fallen können. Im 1. Petrusbrief ist es wunderbar zusammengefasst. Da heißt es im Kapitel 5, alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er höhe zu seiner Zeit. Das ist Gottes Wort, das ist Weisheit. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Wir demütigen uns unter die Hand Gottes. Ich weiß nicht, wer diese blauen Hefte von der Allianz Gebetswoche hat. Da ist uns für heute auch noch ein Bibeltext von Paulus vorgegeben. Nämlich der Philipperbrief, Kapitel 2. Auch ein wunderbarer Text, den ich jetzt uns einfach lesen möchte, weil er das nochmal in wunderbarer Weise auch zusammenfasst und viel besser als alle meine Worte ist. Paulus schreibt im Philipper 2, ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Das ist Demut, das schafft Einheit. So schreibt Paulus an die Gemeinde in Philippi. Das klingt alles gut, was ich heute Abend gesagt habe, finde ich, ja? Ist alles richtig. Und ich frage mich, wie schaffen wir das? Wie schaffen wir es denn, uns nicht zu gering zu achten, uns selbst zu verachten, aber uns auch nicht selbst zu verwirklichen und zu hoch zu achten? Wie schaffen wir es, in der Demut zu wachsen und demütig zu leben und zu handeln? Und dann vielleicht das Gefährlichste, wie schaffen wir es, wenn wir demütig sind, nicht stolz darüber zu werden? Wie schaffen wir das denn alles? Auf jeder Etappe der Demut haben wir nämlich viele Gefahren. Das ist eine richtige Herausforderung für uns Christen. Wie schaffen wir das denn? Der Philipperbrief, ich habe nur einen Teil vorgelesen. Ich lese uns jetzt eine Hilfestellung. Paulus macht weiter und er schreibt, seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. In einer anderen Übersetzung, Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Das ist das Wort Gottes, das ist unser Weg der Demut, nämlich der Weg Jesu. Ich habe noch nicht so viel von Jesus gesprochen, vielleicht hat es auch manchen gefehlt. Ich wollte uns das für jetzt aufheben. Erst haben wir die Demut besprochen und jetzt, wo wir dazu kommen, wie wir das schaffen, wie wir das tun können, mache ich Jesus ganz groß. Denn der Weg Jesu ist ein Weg der Demut. Es ist unser Weg der Nachfolge, unser Weg zur Einheit unter uns Christen. Der Jesus Christus, er wird nicht von anderen erniedrigt, sondern er erniedrigt sich selbst aus freiwilliger Liebe und Hingabe. Er gibt sich hin, demütig. An dieser Bereitschaft, Jesus sich selbst zu erniedrigen, bis in die tiefsten Tiefen der Welt, bis zum Tod, bis zum elenden Tod am Kreuz, an dieser Bereitschaft, an diesem Weg, an dieser Hingabe, an dieser Selbsterniedrigung, daran orientieren wir uns. Und das war der Weg Jesus sein ganzes Leben lang. Wir können den Weg Jesus studieren von Anfang bis Ende. Es war ein Weg der Demut. Jesus hat, nur ein Beispiel, er hat seinen Jüngern nicht den Kopf gewaschen, sondern die Füße. Das ist ein Sprichwort, wir waschen anderen den Kopf, wenn wir sie kritisieren und zusammenfalten und ihnen mal ordentlich die Meinung geigen. Jesus wäscht niemanden den Kopf, sondern zuerst die Füße. Er dient. Das Kreuz von Jesus Christus steht im Zentrum unseres Glaubens, im Zentrum unserer Einheit, auch im Zentrum der Demut. Jesus Christus ist diesen Weg gegangen, nichts aus seinem Leben machen zu müssen, nicht etwas Tolles leisten zu müssen. Jesus hat menschlich gesehen nichts Großartiges erreicht. Hat kein Imperium aufgebaut, kein großes Bankkonto, kein großes Haus, kein Besitz. Er hatte kein Haus. Er wusste nicht, wo er schlafen sollte. Er hat sich hingegeben. Nichts zu sein und nichts zu werden ist das Christenziel auf Erden. Papst Johannes der 23. Es macht mir nichts aus, anzuerkennen und zu wiederholen, dass ich nichts bin und nichts gelte als ein reines Nichts. Der Herr hat an alles gedacht. Ich lass ihn machen. Das klingt fast genauso wie am Anfang von der Selbstverachtung und ist doch was ganz anderes. Die Selbsterniedrigung ist ein Dienst im Geist Jesu. Die Selbstverachtung, von der ich am Anfang gesprochen habe, ist eine Selbstverachtung ohne Jesus. Das ist ein Riesenunterschied, obwohl es auf den ersten Blick gleich aussieht. Ein Christ macht nichts aus sich selbst. Ich muss niemandem etwas beweisen, ich muss nichts Großes erreichen. Ich gehe den Weg nach unten, damit er mich erhöhe zu seiner Zeit. Das ist der Weg Jesu. Nichts zu sein und nichts zu werden ist das Christenziel auf Erden. Jesus Christus, er spricht in Matthäus 11, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich schließe nicht die Demut ab, sondern das, was ich heute sage, mit ein paar Worten von der Offensive junger Christen. Das sind Christen, die haben für sich mal in Gemeinschaft festgehalten, was sie leben, und unter anderem ist ein Abschnitt über Demut, mit dem ich abschließen möchte. Demut, mit großem Mut klein sein können. Nicht auf hohe Dinge aus, sondern hingezogen zu den Menschen, Beziehungen auf Augenhöhe suchend, nicht dominieren oder unterwerfen.
sich ausstrecken nach wachsender Gottesfurcht und wachsen in schwindender Menschenfurcht. So wird die Angst vor der Konfrontation mit dem anderen kleiner. Und der Glaube, dass Gott etwas Neues schaffen will, wird größer. Wahrheit und Liebe zusammenhalten, nichts für sich selber suchen. Empfangend und gebend leben, getragen sein und andere tragen. Christus wird getragen in Herzen der Hoffnung. Wir können ihn nur so lange tragen, wie wir uns von ihm tragen lassen. Dieses innere Einwilligen ist Demut. Hochgemut lebt der Demütige.
Ihr Lieben, Wildenauer Christen, lasst uns neu den Weg der Demut, den Weg Jesu einüben und gehen, denn es ist ein Weg zur Einheit, ein Weg zur Gemeinschaft. Amen.